Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, dein Geist, du durch deinen Geist, Herr Jesus, in dieser Welt, in besonderer Weise bei deinem Volk Israel. Das wird sich erfüllen, dein Geist ist ein treibender, schaffender, wirkender Geist. Der bestimmt diese Welt gegen alle Ungeister. Wir danken dir. Dein Geist wohnt in uns und gestaltet unser Leben und macht uns begierig, Herr Jesus, dich zu hören, dich kennenzulernen, mit dir zu sein. Und das bestimmt jetzt diese Stunde. Du bist da. Schließ uns dein Wort auf. Amen. Jerusalem, die ewige Stadt Gottes. Ich lese uns Sacharja 12. Dies ist die Last, die Jahwe ankündigt. Von Israel spricht Jahwe, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht, siehe. Ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten, für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Zu der Zeit, spricht Jahwe, will ich alle Rosse scheu und ihre Reiter irre machen, aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen halten und alle Rosse der Völker mit Blindheit plagen. Und die Fürsten in Juda werden sagen in ihrem Herzen, die Bürger Jerusalems sollen getrost sein in Jahwe Zebaoth, ihrem Gott. Zu der Zeit will ich die Fürsten Judas machen zum Feuerbecken, mitten im Holz und zur Fackel im Stroh, da sie verzehren zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsumher. Aber Jerusalem soll auch fernerhin bleiben an seinem Ort. Und Jahwe wird zuerst die Hütten Judas erretten, dass ich nicht zu hoch rühme das Haus David, noch die Bürger Jerusalems wider Juda. Zu der Zeit wird Jahwe die Bürger Jerusalems beschirmen, und es wird zu dieser Zeit geschehen, dass der Schwache unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Jahwe vor ihnen her. Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Zu der Zeit wird große Klage sein in Jerusalem, wie die um Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo war. Und das Land wird klagen, ein jedes Geschlecht besonders, das Geschlecht des Hauses David besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Nathan besonders und die Frauen besonders und das Geschlecht des Hauses Levi besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht Schimmis besonders und die Frauen besonders, so auch alle anderen übrig gebliebenen Geschlechter, ein jedes besonders und die Frauen besonders. Jerusalem, ungefähr zu übersetzen, Gründung des Friedens. Schon in 1. Mose 14, 18, Abraham begegnet dem König Melchisedek, dem König von Salem, der ein Diener des Höchsten war. So heißt es im Psalm 76, in Salem ist Gott da. Da hat er Wohnung gemacht. Jerusalem, eigentlich eine kleine, unbedeutende Bergstadt, da auf den Höhen des Gebirges Juda, für niemand interessant, von den Jebusitern bewohnt. Und David erobert diese Stadt. Er hat ja keinen eigenen Besitz als jüngster der Söhne des Isai. Und das macht er zu seiner Stadt. Das ist seine Basis. Deshalb Davids Stadt. Und eben in Jerusalem und als Davids Stadt und Geschlecht bekommt er die ewige Verheißung. Es wird einer sitzen auf dem Thron Davids in Jerusalem ewiglich. Keine Stadt der Erde hat eine solche Vergangenheit und eine solche Zukunft. Wohnsitz Gottes. Und deshalb ist sie im Tiefsten so umstritten bis heute. Erstens, Jerusalem, der Laststein. Zweitens, Jerusalem, der Taumelbecher. Und drittens, Jerusalem, die Christusstadt. Jerusalem, der Laststein. Diese Stadt, dieser Ort, ist der einzige Ort auf dieser Erde nach dem Paradies, wo Gott selber da war, wo er dauerhaft Wohnung genommen hat. So geschieht es bei der Einweihung des Tempels 1. Könige 8. Allerdings dann in Hesekiel 11, Vers 23, da sieht der Prophet die Schechinah, die Herrlichkeit Gottes ausziehen aus dem Tempel über den Ölberg hinweg. Über den Ölberg, die Stelle, wo Jesus wiederkommt. Seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Das ist eine ganz tiefe innere Empfindung, wenn man, wie wir jetzt in Israel war, da ist gerade ein großes Treiben, viele, viele Gruppen, ich glaube halb Württemberg ist ausgewandert und nach Israel in den Pfingstferien. Ich habe mich gefreut in diesem Riesengedränge. Ich freute mich über die, die zu mir sagten, lasst uns hinaufziehen zum Haus des Herrn, Psalm 122. Ich habe mich nicht geärgert, aber wir haben immer wieder auch in diesen großen Menschenmengen uns zusammengestellt und gelobt. Einen Augenblick der vollen Konzentration, da werden die Füße Jesus stehen. Da in Jerusalem, wo einen heute die arabischen Händler von allen Seiten zerren und was weiß ich anpreisen, da wird die Christusherrlichkeit sich ausbreiten. Gott ist ein konkreter, wirklicher Gott. Da an diesem Flecken Erde. Allerdings gilt für uns, wir standen mal mit einer Gruppe auf dem Tempelplatz und einer hat dann tief traurig gesagt, wie schade, dass es keinen Tempel mehr gibt, dass Gott nicht mehr da ist. Und ein anderer hat dann gesagt, wenn du Gott finden willst, wenn du Jesus finden willst, dann musst du ihn in dir haben. Du musst ihn mitbringen. Gott ist aus dem Tempel ausgezogen, aber in uns eingezogen. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das gilt für die Jesusgemeinde. Und trotzdem, Jerusalem bleibt der zentrale Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Dorthin läuft alles zu. Zacharia beginnt das: Dies ist die Last. Es ist eine Last für den, der diesem Wort nicht glaubt. Da wird das Wort Gottes zum Gericht, zur unerträglichen Last. Das Heilswort über Jerusalem wird zum Gerichtswort für die Völker. So ist das. Es kann niemand sagen, wenn er hineinschaut in diese Zeit, in die Entwicklung, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht geahnt. Er muss ehrlicherweise sagen, ich habe meine Bibel nicht richtig gelesen. Der Herr Jesus will, dass wir wissen, wie es kommt und was kommt. Er hat das deutlich und klar vorausgesagt. Schon der Prophet Daniel hat die Schau bis zum Ende der Weltreiche. Jesus nimmt das auf in Matthäus 24 und beschreibt und legt uns das genau vor, wie es mit dieser Welt zur Vollendung, zum Ende kommt. Und das Buch der Offenbarung, das ist kein dunkles Buch. Ich sage nicht, dass man es lesen kann wie den Winnetou. Das kann man nicht. Der geht immer gleich aus. Der Old Shatterhand, der Marterpfahl, und dann schleicht sich der Winnetou an und schneidet ihn los. Das kannst du über 100 Seiten überschlagen und es ist immer noch gleich. Das Buch der Offenbarung, das will verstanden sein, dass ich eindringe. Der Herr Jesus will, dass wir wissen, was kommt. Allerdings, er gibt uns keinen Zeitplan. Das gibt er nicht. Er ist sogar in dieser Demut, dass er sagt, Zeit und Stunde, das weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, nicht einmal der Sohn. Das ist alleiniger Beschluss des Vaters. Wir haben keinen Zeitplan, aber einen Stationenplan. Das haben wir. Wenn man eben von Stuttgart nach München fahren will, dann heißt das nicht Stuttgart, Backnang, was weiß ich, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt. Da komme ich nicht nach München. Sondern dann heißt es Stuttgart, Esslingen, Lochingen, Augsburg, München. Das sind die Stationen. Und die gibt uns der Herr Jesus. Viele Stationen ist dieser Zug der Vollendung durchfahren. Die letzte Station, die wir passiert haben, Jesus sagt, wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Die Sammlung des Volkes Israel im Land. Diese Station haben wir passiert. Wir leben in dieser sich vollendenden Zeit. Die nächste Station, die wir erwarten nach dem biblischen Wort, ist das Auftreten des Antichristen. Und dann der Kampf des Antichristen gegen Jerusalem. Das ist die vorläufig letzte Station der Wiederkunft Jesu in Israel. Ich werde oft gefragt, ja, und die Entrückung. Brüder und Schwestern, die Bibel lässt uns verschiedene Möglichkeiten. Die Entrückung vor der großen Trübsal, bevor der Antichrist mit seiner Brutalität kommt. Die Entrückung in der großen Trübsal oder nach der großen Trübsal. Für mein Verstehen kann ich es nicht richtig festlegen. Aber ich sage immer so, wenn der Herr Jesus uns vor der großen Trübsal entrückt, ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich sage nicht, Herr, ich habe eine andere Theologie gehabt. Ich habe gedacht, ihr seid in der Mitte. Wenn aber die Entrückung in oder nach der großen Trübsal erfolgt, dann tun wir gut daran, uns einzugründen in Jesus, dass er uns durchträgt. Die nächste Station, der Antichrist, der antritt gegen Jerusalem. Das zeichnet sich immer mehr ab. Jerusalem als Laststein. Eigentlich steht dahinter das Bild von einem Wettkampf. Das kennt man sonst nur aus dem urigen Bayern. Steine machen und schleudern Wer kann den Schwersten am weitesten werfen? Das ist auch gemeint. Jerusalem als Laststein. Es findet ein Wettkampf statt. Wer ist der Stärkste? Und zwar der Satan. Er hat seine Stellung im Himmel als oberster, herrlicher Engel Gottes verloren durch seine Rebellion. Er hat am Thron Gottes keinen Platz mehr. Jetzt will er am irdischen Thron Gottes sitzen. Das ist sein Bestreben. Dieses Sein wie Gott. Den Thron auf Erden einnehmen, das ist sein ganzes Bemühen. Und deshalb tritt er gegen Israel an und benutzt unzählige Menschen, um sein Werk zu treiben. Der Satan, der tritt eigentlich nie selber an. Der schickt immer andere vor. Erst ganz am Schluss, nach dem tausendjährigen Reich, da wird der Satan noch einmal losgebunden und dann wird er die Völker gegen Jesus führen. Und das wird sein endgültiges Aus sein. Das einzige Mal, wo er antritt, findet aber kein Kampf statt. Wie sagt Paulus, er wird ihn vernichten mit dem Hauch seines Mundes. Und der Satan ist weg. Der Satan ist weg. Aber jetzt in dieser Zeit, er setzt seine ganze Macht und Kraft ein. Es ist so, die zentrale Stelle, wo der Tempel stand, wo Gott da war, wo er wohnte, dieses Zentrum, da steht heute eine Moschee des Islam. Wir müssen das so deutlich sagen. Der Islam ist eine Anti-Jesus, eine antichristliche Religion. Eine antichristliche Religion. Und alle Bemühungen, einen Dialog zu führen. Wisst ihr, wo der Dialog scheitert? Jeder Moslem bekennt das mindestens einmal am Tag im Gebet. Wer sagt, Gott habe einen Sohn, der ist des Todes schuldig. Wie sollen wir da einen Dialog führen? Wir kämpfen nicht gegen den Islam, aber wir wissen, das ist nicht der gleiche Gott. Sondern hier findet ein Aufstand gegen Gott statt. Der Laststein. Und wer den heben will, wer die Frage Jerusalem lösen will, wem gehört Jerusalem, der wird sich wundreißen. Der wird davon erdrückt und zerquetscht werden. Alle amerikanischen Präsidenten der letzten 20 Jahre mit einer Machtfülle ohnegleichen ausgestattet, sind angetreten unter dieser Überschrift, wir lösen das Problem. Wir befrieden den Nahen Osten und alle miteinander, auch der sogenannte Messias Obama, sie alle scheitern dran, reißen sich wund. Keine Stadt auf dieser Welt hat so viel Resolutionen im Sicherheitsrat der UN ausgelöst in der Vollversammlung wie diese Stadt Jerusalem. Das wird immer mehr zum drängenden Problem der Völker. Und wir in Deutschland? Die jüngsten Umfragen zeigen, fast 70% aller Deutschen sind der Meinung, Israel ist ein Störer des Weltfriedens. Das, was Günter Grass in seinem sogenannten Gedicht gegen Israel ausgedrückt hat, das gibt die überwiegende Meinung der Bundesbürger wieder. Brüder und Schwestern, es wird für uns als bibeltreue Christen immer schwieriger werden, dass wir uns zu Israel bekennen, zu seinem Lebensrecht, dass wir uns nicht wundreißend dran kaputt gehen. Leben gegen Gott, das zermürbt, macht kaputt. Leben mit Jesus, da blüht es auf. Allerdings, wir sind da in einer gefährdenden Entwicklung, gerade in der treuen Jesusgemeinde. Aufblühen, heißt das, es geht alles gut? Du hast immer genug Geld auf der Bank? Der Krebs macht einen großen Bogen um dich herum? Deine Kinder gedeihen und wachsen und machen nur Freude? Es gibt kein Wohlstands- und Gesundheitsevangelium. Das ist Verführung. Das ist Verführung. Leben, das aufblüht, ist Leben, das sich immer mehr hineinfindet in Jesus, in dieses Vertrauen. Es gibt so viel, weil Glaube. Ich glaube, weil Jesus Macht hat, weil er mir hilft, weil er mich gerettet hat, weil er mich durchgebracht hat. Es ist herrlich, wenn wir dieses Zeugnis ablegen können. Aber der Weil-Glaube wächst hinein in den Dennoch-Glauben. Dennoch bleibe ich stets an dir, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das leben uns zum Beispiel die Geschwister in Indien vor. Sie machen viel Weilerfahrungen, Kraft- und Wundererfahrungen, wie Jesus sich einsetzt und durchsetzt, aber sie wachsen hinein in das Dennoch. Die Verfolgung, die Bedrückung, die Gefährdung der Gemeinde in Indien nimmt ständig zu. Jerusalem, der Laststein. Jetzt zweitens, Jerusalem, der Taumelbecher. Sechsmal kommt hier eine Zeitansage, an jenem Tage. Gemeint ist der Tag des Herrn, und das ist nun kein 24-Stunden-Tag, sondern die letzte Periode der Heilsvollendung. Wisst ihr, seit Jesus geboren ist, ist Endzeit. Nachdem Gott auf mancherlei Weise zu mancherlei Zeiten geredet hat, sagt der Hebräer, hat er am letzten geredet durch den Sohn. Seit Jesu Geburt ist Endzeit. Und von dieser Endzeit unterscheidet die Bibel sehr genau die letzte Zeit. Ich habe vorher genannt, wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt, dann wisst ihr, Feigenbaum ist das Bild für Israel. Jetzt hat die letzte Zeit begonnen. Und von dieser letzten Zeit wird noch einmal der allerletzte Abschnitt unterschieden als Tag des Herrn, wenn Gott selber eingreift. Wir leben in der Letztzeit und gehen auf diesen Tag des Herrn zu, an jenem Tage. Ist klar und eindeutig, diese Welt geht auf ein Ende zu. Wer das früher gesagt hat, hat mir gesagt, die ewigen Pessimisten, die Neinsager. Wenn ich heute sage, diese Welt hat noch eine Zukunft, dann sagen die, der spinnt. Der weiß nichts von Klimaveränderung, wie die Ressourcen zu Ende gehen. Diese Welt kommt an ein Ende. Und dieses Ende, diese Weltgeschichte hat einen doppelten Ausgang. Biblisch ganz klar. Heil für alle die, die Jesus vertrauen. Und Unheil, Verdammnis für alle die, die ihn ablehnen, die nichts von ihm wissen wollen. Dieser Tag des Herrn, er wird Gerichtstag sein. Gerichtstag. Wieder im doppelten Sinn. Wenn meine Frau zu mir sagt, bevor wir einen Besuch machen irgendwo, jetzt gang ich mich richten, dann heißt das nicht, jetzt geht sie aufs Amtsgericht und lässt sich verurteilen, sondern jetzt macht sie sich schön. Jetzt gang ich mich richten. Der Tag des Herrn ist der Tag, an dem die Herrlichkeit der Jesusleute aufstrahlt. Wo wir schön, wo wir herrlich gemacht werden, wo wir vollendet werden. Wir freuen uns auf das Gericht. Wir fiebern dem Gericht entgegen, wie Braut und Bräutigam dem Hochzeitstag. Hast du Angst vor dem Gericht? Hast du Angst? Dann flüchte dich zu Jesus und nimm seine Liebe ernst. Allerdings auch Gericht als negativ, als Untergehen. Der Mensch erntet, was er gesät hat. Gericht ist biblisch in der Regel gar nicht ein direktes Eingreifen Gottes, sondern Gott lässt dem Menschen seinen Willen. So vollzieht sich das Gericht. Und niemand kann sagen, das habe ich nicht gewusst. Dieser liebe Jesus, den sie manchmal zeichnen, keiner hat so oft, so deutlich und so klar vom Verlorengehen geredet wie Jesus. Der Tag des Herrn, ich will Jerusalem zum Taumelbecher machen, eine Schale gefüllt mit berauschendem Getränk. Mit berauschendem Getränk, Taumelbecher, Menschen, die ins Wanken kommen, nicht mehr bei klarem Verstand und Besinnung sind. Der Hass, der in vielen Menschen der arabischen Welt da ist und in vielen anderen Völkern auch noch und gerade wachsend in unserem Volk, der Hass, der nimmt die Besinnung. Die Israelfeindschaft, die wurzelt nicht im Verstand, sondern im Gefühl und im Unterbewusstsein. Es hat auch äußere Gründe. Israel, so wie es sich gesammelt hat im Land, ich sage es einmal so, das lebt den Erfolg vor. Die Staatsgeschichte Israels ist eine Erfolgsgeschichte. Wie sie sich entfaltet und entwickelt haben, wie ihre Wirtschaft, wie die Landwirtschaft. Es kommen Delegationen aus unzähligen Ländern der Erde, um die Wasserwirtschaft zu studieren. Wie gelingt es Israel, aus Salz und Meerwasser trinkbares Wasser zu machen? Das Wasser ist das große Problem der Zukunft. Die Technologie, die Israel entwickelt hat, notgedrungen oft zum Beispiel zur Abwehr der Feinde. Israel ist führend auf diesem Gebiet, die Staatsgeschichte Israels ist eine Erfolgsgeschichte. Und jetzt schau die arabischen Völker drumherum an. Die arabische Völkergeschichte, und man kann jeden Staat nehmen, den man will, ist im Tiefsten eine Elendsgeschichte. Eine Elendsgeschichte. Einige wenige, die da herrschen und sich bereichern und in Saus und Braus leben und die große Masse. In Ägypten über 50% der Jugendlichen haben noch nie eine Arbeit gehabt. Muss man sich mal vorstellen. Das sind sehr äußere Gründe, warum dieser Hass, dieser Angriff auf Israel immer und immer wieder aufbrandet. Die arabischen Führer geben so ihren Völkern eine Beruhigungspille. Nicht wir sind schuld, Israel ist schuld. Die sind an allem schuld. Der Iran veranstaltet jedes Jahr einen Jerusalem-Tag, aber nicht um Jerusalem zu loben, sondern da werden Hassparolen gebrüllt, Millionen Menschen auf den Straßen, nur mit diesem Slogan auf den Lippen, Israel ins Meer. Und Jerusalem, unsere Hauptstadt. Der Satan arbeitet immer mit Parolen. Der Taumelbecher. Menschen, die Besinnung nehmen. Deshalb ist auch in diesen ganzen Fragen der Problematik im sogenannten Nahen Osten mit Vernunftargumenten kann man da nicht kommen. Kann man nicht. Deshalb misslingt jede sogenannte politische Lösung. Und das wird sich immer mehr zuspitzen. Die Linien sind heute gelegt. Dem Antichristen wird dann die Weltkoalition gegen Israel gelingen. Gegen Israel. Alle Heiden werden ziehen gegen Jerusalem. Denk's einmal so, der Antichrist tritt zunächst an als der große Befrieder. Der große Befrieder. Dem würden heute schon einem Menschen, der sagt und das auch tut, ich kann die Finanzprobleme der Welt lösen, dem würden alle zu Füßen liegen. Alle. Und so wird er kommen. Er wird zunächst alle diese Probleme auf unserer Welt lösen. Als der große Friedensbringer und Problemlöser. Er wird sogar einen Friedensvertrag mit Israel schließen. Dann wird Friede sein. Erst nach 3,5 Jahren der Mitte der Zeit wird er sein wahres Gesicht offenbaren. Dann wird er seine Herrschaft umfassen, etablieren. In diesem Friedensvertrag mit Israel sind alle Fragen gelöst, außer einer. Wem gehört Jerusalem? Die ist nicht gelöst. Und dann wird der Antichrist sagen, Mensch, da ist immer noch diese wie eine schwerende Wunde. Jetzt machen wir endlich reinen Tisch. Der Antichrist wird die Endlösung anstreben. Ein schreckliches Wort, das bei uns in Deutschland erfunden wurde. Endlösung, um endlich Israel wegzubekommen. Und deshalb, die Völker, die werden gegen Jerusalem ziehen. Es gab einen, oder ich weiß nicht, ob es es noch gibt, eine Schwester Anna, oder wie die geheißen hat, aus Korntal. Bitte? Emma. Die Schwester Emma, die nach Korntal von Korntal nach Israel ausgewandert hat und einige um sich geschart hat. Da gibt es heute immer noch ein Kibbutz in der Nähe von Tel Aviv. Und ihr Gedanke war, wir möchten dort im heiligen Land Jesus nahe sein, wenn er kommt. Wenn wir ganz nüchtern die Bibel betrachten, das Volk und Land Israel bis zur Wiederkunft Jesu hat keine blühende Zukunft vor sich, sondern schwerste Zeit. Schwerste Zeit. Es wird ja dann verdeutlicht in Sacharja 14. Alle Heiden im Kampf gegen Jerusalem, die Stadt wird erobert, die Häuser geplündert, die Frauen geschändet werden, die Hälfte der Stadt gefangen. Ist keine gute Zukunft. Israel und Jerusalem haben erst Zukunft, wenn der Christus regiert, wenn er da ist. Aber bis dahin geht es durch schwere Gerichtsstrecken. Aber er wird sein Volk erlösen. Er wird alle Heiden vertilgen. Ich will die Rosse scheu und ihre Reiter irre machen. Rasend machen. Aber Jerusalem wird an seinem Ort bleiben. Die Heere werden durch riesigen Lärm in Panik kommen. Ich für mich deute so, wenn die letzte Posaune erklingt. Wenn das diese Welt und besonders in Israel erschüttern wird, da wird ein ungeheurer Schrecken unter den Heiden ausbrechen. Israel und sein Messias sind unbesiegbar. Die Bilder, das Feuerbecken im Holz, die Fackel im Stroh, das meint zunächst nicht Vernichtung, sondern das angezündete Israel, das jetzt brennt und glüht für seinen Messias. Allerdings wieder auch das Gericht, das Feuer, das aufrisst, das vertilgt. Die Weltgeschichte endet im Untergang für die Ungläubigen. Sie wissen, dass ein Gott ist, aber sie wollen selber göttlich sein. Und damit kann man Menschen in Rausch versetzen, ihnen alle Versprechungen machen. Das hat schon Adam und Eva alle Sinne benebelt. Ihr werdet sein wie Gott. Jerusalem ist ein Taumelbecher. So ganz praktisch erlebt man das mit. Wir waren mit der Reisegruppe oben auf dem Tempelplatz und unser israelischer Reiseleiter, der hat dann einen Baum, wir waren so in einer Ecke, eine kleine Karte geheftet, wo der Tempel abgebildet war, wie der früher war. Da stürmten drei junge Männer, Moslems, auf uns zu und waren bereit, diesen Reiseführer zu packen. Wir haben einen Ring um ihn gebildet. Wir mussten flüchten von da oben. Wir mussten flüchten. Die kleinste Anlass und das lodert auf. Das lodert auf. Taumelbecher, da kann man nicht argumentieren. Eine andere von unseren Gruppen, die war vor einigen Jahren zu Besuch durch Vermittlung von Johannes Gerloff beim Großmufti, beim Führer der Araber in Jerusalem. Und er saß da und dann hat er seinen Vortrag begonnen und hat gesagt, Abraham, Isaak und Jakob waren die ersten Moslems. Den Islam gibt es erst seit 630 nach Christus. Nein, die waren die ersten Moslems. Und da ist nie ein Tempel gestanden. Es war eine Moschee. Völlige Umdeutung der Geschichte. Die Juden haben keinerlei Recht, hier im Land zu sein. Das ist Allahs Land. Nein, das ist Jahwes Land. Das sind alles Parolen, die Menschen nicht im Verstand annehmen, sondern die sie in Ekstase versetzen. Taumelbecher. Schließlich drittens Jerusalem, die Christusstadt. Über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist des Gebets und der Gnade. Das Wort, das hier steht im Hebräischen, wird eigentlich nur verwandt für das Ausschütten des Opferblutes. Wenn es vor Jahwe ausgeschüttet wird vom Priester. Das sagt Jesus, das ist mein Blut für euch vergossen. Es gibt keinen Geistempfang, keine Geistesfülle ohne das Bekenntnis zum Opfer Jesu Christi. Auch für Israel gilt das. Auch für Israel. Zwar wird es eine Volksbekehrung sein, wie es noch nie gegeben hat. Noch nie. Aber nicht zwangsweise. Nicht zwangsweise. Den Geist des Gebets, das hebräische Wort meint, flehentliches Rufen. Herr, erbarme dich unser. Im Erkenntnis ihrer Versagen, ihrer Schuld, wenn sie denn durch Boden sehen wird. Das Kreuz ist und bleibt der Mittelpunkt des Heilshandelns Gottes. Ohne das gibt es kein Heil, keine Errettung, keine Ewigkeit. Siebenundzwanzigmal im Buch der Offenbarung wird Jesus Christus das Lamm, das erwürget ist, genannt. Es wird ganz sicher so sein, wenn wir Jesus begegnen, wir werden die Kreuzesmale an ihm sehen. Das ist der Heilsmittelpunkt. Das ist das Zentrum. Und das ist bis heute der Skandal für den frommen Juden. Das ist ein Skandal. Ein Gott, der stirbt. Das gibt's nicht. Ein Gott ohne Kraft. So stehen sie ja unter dem Kreuz und sagen ihre Linie glasklar. Er hat anderen geholfen. Nun helfe er sich selber. Sie bestreiten nicht die Wunder und Totenauferweckungen Jesu. Aber jetzt soll er sich selber helfen, seine Kraft zeigen. Er hat gesagt, er sei Gottes Sohn. Nun steige er herab und sie versprechen, dann wollen wir an ihn glauben. Sie wollen einen Jesus, einen Messias der Kraft. Bis heute wird in der Synagoge in allen Gottesdiensten bis heute Jesaja 53 nicht gelesen. Ist ausgespart. Der einzige Teil der Tora, der ausgespart ist. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Sünden. So wollen sie ihren Messias nicht. Auch für Israel gilt, ohne Kreuz, ohne Jesus und sein Rettungswerk gibt es keine ewige Rettung. Sie werden klagen, sich betrüben. Das Wort, das hier steht, meint eigentlich Totenklage. Gottes Geist wirkt Buße und Erkenntnis der Sünde. Wie man klagt um den Erstgeborenen. Wenn der Erstgeborene stirbt, dann wird die Geschlechterlinie nicht mehr weitergeführt. Die Geschichte Israels, seine Heilsgeschichte war eigentlich aus, als es seinen Messias abgelehnt hat, beiseite gestellt. Allerdings nicht, dass Gott Israel verworfen hätte. Nein, der Apostel Paulus hat diese klare Sicht, ich sage euch ein Geheimnis, offenbart vom Christus. Am Ende der Zeit wird ganz Israel gerettet werden. Das hebräische Wort Kol Yisrael, das hier steht, hat viele Deutungsmöglichkeiten. Ist das nun die Generation, die zur Zeit der Wiederkunft Jesu lebt, oder was bedeutet das? Ganz Israel, eigentlich meint das die Gesamtheit. Wenn ich den wörtlichen Sinn nehme, ich habe keine Schwierigkeiten zu sagen, der Herr wird sie alle erretten durch die Zeiten. Israel hat eine ungeheure Verheißung. Mit Jesu Tod ist Israels Zukunft aus. Es ist das Wunder der Treue Gottes. Und sie werden klagen, und jetzt werden sie aufgezählt. Ein jedes Geschlecht besonders. Übersetzt Luther, im Hebräischen steht eigentlich jeder für sich. Das meine ich, wenn ich sage, keine zwangsweise Bekehrung. Jeder für sich. Jeder. Das Geschlecht des David, die Führer Israels, die so oft versagt haben, weit über 90% der Könige Israels und Juda erhalten das ganz knappe Zeugnis, er tat, was dem Herrn übel gefiel. Die Könige Israels waren ganz, ganz selten hilfreich, ganz selten ein Segen für Israel. Auch ein Salomo versagt im Alter. Auch ein David führt sein Volk an die Grenzen der Irre. Jetzt werden sie klagen. Das Geschlecht des Nathan, die Propheten Israels. Es gab viel mehr falsche Propheten durch die Zeiten als wirkliche Boten Gottes. Die falschen Propheten waren immer in der Überzahl. Die wirklichen Gottesboten, die standen unter ständiger Verfolgung und Druck. Sie werden klagen. Das Geschlecht des Levi, wo die hohen Priester herauskommen, Aaron, bis zu diesem hohen Priester, vor dem Jesus steht, der seine Kleider zerreißt, der hat Gott gelästert. Wir haben sie ihr Volk in die Irre geführt. Und dann wird noch das Geschlecht des Schimri genannt. Er war ja der, der damals David verflucht hat, als er fliehen musste vor seinem aufmüpfigen Sohn Jonathan. Das Geschlecht Schimris steht wohl für alle Jesusverflucher. Da ist das gebündelt, was das Volk in die Irre, ins Gericht, in die Gottesferne getrieben hat. Es wird ausdrücklich betont jedes Mal, und die Frauen besonders. Frauen, die wenig Rechte haben im Judentum, die ohne den Mann nichts gelten, deren Zeugnis wertlos ist, die nicht mit in der Synagoge bis heute nicht sitzen dürfen, sondern hinter versteckten Tüchern oder Mauern bei den streng Orthodoxen. Da geht bis heute eine heiße Diskussion um die Frage, ob die Frau eine Seele habe. Jetzt gerade in diesen Tagen, ganz aktuell, wollen die orthodoxen Juden aus Mea Shearim erzwingen, dass in den Bussen die Frauen hinten sitzen müssen, auf den letzten Sitzbänken, damit ja kein Mann mit ihnen in Berührung kommt. Welche hochnäsigen Männer. Die Frauen besonders, da wird ihnen die Würde zurückgegeben und wieder zugesprochen. Wie im Galaterbrief, ihr ist weder Mann noch Frau, weder Knecht noch Freier. Wir sind alle einer in Christus. Ganz schlichtes Sätzlein, aber Jerusalem wird an seinem Ort bleiben. Als damals 135 nach Christus die Römer die Endlösung vollziehen wollten und haben ihre stärksten Legionen ins Israelland geschickt und alles erobert, auch Jerusalem, da wurde die Stadt platt gemacht, platt gemacht. Und Tausende, aber Tausende von jüdischen Sklaven mussten Karren mit Erde herbeiführen und Jerusalem wurde aufgeschüttet, aufgefüllt. Und es war ein Acker. Nur an einer Stelle stand ein römischer Tempel. Auf diesem riesigen Acker dort oben, auf diesem Plateau. Und der stand an der Stelle, den die Christen bezeichnet haben als Golgatha. So haben die Römer dazu beigetragen, dass dieser Platz bekannt blieb. Als später die Mutter des Kaisers Konstantin, die Helena, ihre Wallfahrt ins Heilige Land machte, da ließ sie an dieser Stelle eine Kirche erbauen, die heutige Grabeskirche. Vielfach erweitert, aber mit höchster Wahrscheinlichkeit der Platz, an dem Gott gestorben ist. Jerusalem wird an seinem Ort bleiben. Für ewig. Und ich sah, wie heißt es, das neue Jerusalem herabfahren auf diese neue Erde, geschmückt wie eine Braut. Dieser Zukunft leben wir entgegen. Herr Jesus, wir beten dich an. Du bist kein Gott, der auf Wolken schwebt oder irgendwie gedanklich sich verbreitet. Du bist ein wirklicher Herr Himmels und der Erde. Und du gehst diesem Augenblick mit voller Spannung entgegen, wenn der Vater sagt, jetzt. Und dann wirst du von Jerusalem aus regieren. Dann wird alle Not, alles Elend, alles Leid ein Ende haben und Gerechtigkeit sein. Wir warten, Herr, wir hoffen, wir sehnen auf diesen Tag hin, wenn du deinen Geist über dein Volk ausgießt. Es wird höchste Freude sein für diese ganze Erde. Und wir wollen ganz demütig danken, dass wir jetzt schon teilhaben. Du hast deinen Geist gegeben in uns. Wir konnten es fassen. Du in uns, wir dein Tempel, zubereitet für dich. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Amen.